Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Thema diesmal, der griechisch-türkische Krieg, in den ich mich vor Jahren mal ein bisschen eingelesen habe. Das meiste habe ich vergessen, außer meine Verblüffung darüber, dass sie sich nicht heute noch gegenseitig die Köpfe einschlagen, gemessen daran, wie hoch hergegangen ist es damals. Mir fällt jetzt keine bessere Formulierung dafür ein.
Ja, hauptsächlich
das
die erste
ja
Frage.
Schrecklich gewesen.
Also, die erste Frage, die man klären müsste, ist, wann war dieser Krieg eigentlich?
Matthias, wann war dieser Krieg eigentlich?
Ja, ich könnte das jetzt sagen, Holger. Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich das eben schon gemacht. Er war 1919, da hat er begonnen. Mhm. Also nach dem Ersten Weltkrieg. Aber die Vorgeschichte ist natürlich aber mal wieder vom Allerfeinsten. Man könnte zurückgehen bis 1453. Was ist da passiert? Ja, Konstantinopel wurde erobert. Das mache ich jetzt aber nicht. Es begann jedenfalls die Herrschaft der Osmanen eben auch über griechisches Gebiet. Mhm. Also das heißt, da wo wir heute die Griechen finden, waren jahrelang oder jahrhundertelang die Osmanen, und zwar bis zum Jahr 1830. 1830, genauer gesagt am 3. Februar, wird in London ein Protokoll unterzeichnet oder ein Vertrag unterzeichnet, der besagt, dass Griechenland unabhängig vom Osmanischen Reich wird, und zwei Jahre später wird Griechenland ein Königreich mit Otto von Wittelsbach als Otto dem I. König von Griechenland, erster Monarch. Der kommt aus Bayern, wird aus Bayern eingeflogen, und weil sein Vater irgendwie die Idee hatte, man könnte Griechenland und Bayern miteinander verbinden. Und deswegen ist also der Spross der Wittelsbacher dort auf dem griechischen Thron gelandet. Die blau-weiße Farbe übrigens kommt nicht von den Münchnern. Also das wollte ich nur mal nebenbei sagen.
Das ist eine schöne Arbeitshypothese, immer wieder.
Immer wieder, gerne genommen. Otto der Zweite war dann Otto Rehagel, aber das ist jetzt auch nur nebenbei gesagt.
Rehakles.
Genau. Und,
oh Gott, was ist mit meinem Gehirn?
Oh Gott. Ja, du brauchst den ganzen Unsinn, merkst du dir.
Ja, genau. Mann.
Also 1832, und das ist schon auch ein wichtiges Datum für die europäische Geschichte, ist nämlich zu vermelden, dass nach den Napoleonischen Kriegen eine, ich sag mal, Nationalbewegung mit einer konstitutionellen Monarchie als Ziel sich durchgesetzt hat, und zwar in Griechenland, und eben dort dieser König mit Verfassung intronisiert wurde. Und das ist ein Teil des Nation Building im 19. Jahrhundert. Das heißt, die Griechen haben natürlich ihre Antike, eine große, weite, lange Geschichte. Sie sind dann römische Provinz geworden nach den Punischen Kriegen. Das war im 3. Jahrhundert vor Christus oder 2. Jahrhundert vor Christus. Dann sind sie eben lange Zeit griechische Provinz, römische Provinz gewesen, sind dann wieder unabhängig geworden, wurden dann Teil des Osmanischen Reiches, ein Riesenreich, das eben viel, viel größer ist, reichte runter bis zur Levante, also bis nach Libanon, Israel, Syrien und Ägypten. Und jetzt werden sie also 1830 frei, und sie blieben es auch im 19. Jahrhundert, waren sozusagen Zielpunkt auch der Nationalbewegungen im restlichen Europa. Die haben gesagt, guck mal, da hat das geklappt, das wollen wir woanders auch haben, in Polen, in Deutschland, in Frankreich, Italien. Das endete dann letztendlich in 1848, 49 in der Deutschen Revolution und dann schlussendlich in der Gründung des Kaiserreichs 1871. Und jetzt kommen wir holter die Polter zum Ersten Weltkrieg. Griechenland wird Teil der alliierten Koalition gegen Deutschland und Österreich. Und die alliierten Truppen erzwingen die Abdankung von König Konstantin dem I., der war ziemlich deutschfreundlich. Und im Juni 1917 treten die Griechen den Alliierten bei sozusagen und werden Teil der Koalition gegen Deutschland. Und das Interessante daran ist, nicht nur, dass das die Familie vom späteren Prinz Philipp, Ehemann von Elisabeth II. War, sondern dass Griechenland nun auch auf der Gegenüberseite vom Osmanischen Reich stand. Das Osmanische Reich war Verbündete von Deutschland. Ja, so. Und die Griechen lassen sich den Beitritt zu dieser antideutschen Koalition mit einer Zusicherung versüßen, nämlich nach dem Kriegsende an der Aufteilung des Osmanischen Reichs beteiligt zu werden. Sie wollten allem...
Wenn du vorher von denen unterjocht gewesen warst, ist das natürlich ein schöner... Ja.
Genau, sie wollten vor allem Ostthrakien und damit das kontinentaleuropäische Ufer des Bosporus. So, das ist man muss sich mal irgendwann kurz die Landkarte nehmen. Der Bosporus, das Schwarze Meer und die geostrategische Lage dieser beiden Dinge ist so wichtig. Das siehst du jetzt auch am Krieg an der Ukraine. Mhm. Und das siehst du an der Position, die die Türkei hat, weil sie eben beide Ufer sozusagen besetzt oder zu ihrem Land gehört. Und sie hat einfach die Macht zu sagen, wer da durchkommt und wer eben nicht da durchkommt. Und der Kampf um die Freiheit dieses Zugangs war in allen europäischen Kriegen seit dem 19. Jahrhundert wirklich wichtig und auch Zankapfel. Ja, da lief der gesamte Kriegsverkehr drüber, da lief der Warenaustausch sozusagen von Ost nach West lief darüber und andersrum. Also das ist wirklich ein absolut wichtiger Punkt. Das war also das, was die Griechen haben wollten, und das folgte einer, ich sag mal, Idee der griechischen Nationalbewegung, und das war die Megali-Idea. So, die Megali-Idea, also die große Idee, ist so etwas wie ein Pan-Graecum, also ein Zusammenschluss aller griechischen Länder, aller griechischen Stämme, aller griechischen Menschen in einem riesigen, kontinentübergreifenden Reich. Das gab es auch als Pan-Slavismus, Pan-Germanismus, also das kennen wir auch, diese übergehenden Begriffe. Und das reicht im Grunde genommen überall dorthin, von Anatolien bis zum Balkan und eben auch Thrakien, überall dort, wo Griechen lebten, auch in anderen Ländern. So, und jetzt wird es natürlich kompliziert. Also wenn du einfach sagst, überall da, wo Deutsch gesprochen wird, ist Deutschland, dann sieht es schlecht um Österreich aus und auch Teile der Schweiz. Und insofern hast du klar...
Österreich wollte das ja so. Ne?
Ja, da hast du eben Schwierigkeiten sozusagen, das umzusetzen. Beziehungsweise du wirst es auf gar keinen Fall hinkriegen. Hm. So, und diese Megali-Idea war sozusagen der ideologische Überbau, der dann nach dem Ende des Krieges 1918 tatsächlich, zum Tragen kam. Denn die Alliierten haben in den Pariser Vorortverträgen... Also es gab ja nicht nur den Versailler Vertrag, sondern noch mehrere Anschlussverträge, Lausanne, Sèvres und so, sich im Grunde genommen eine Neuordnung Europas bis weit nach Osten hinein vorgenommen und auch durchgeführt. Und dazu gehörte die Idee, dass man die großen Imperien zerschlägt. Das Deutsche Reich war zerschlagen, dadurch, dass es im Versailler Vertrag, wenn ich das jetzt aus dem Kopf richtig weiß, 14% seiner Landfläche und 20% seiner Wirtschaftskraft abgeben musste. Dann blieben noch übrig die österreich-ungarische Doppelmonarchie. Das war ein Vielvölkerstaat ungeheurer Größe. Und es blieb über das Osmanische Reich. Und in zwei Verträgen wurden diese beiden Reiche zerschlagen. Die Österreicher, Ungarn wurden getrennt. Und es gab für Österreich das Verbot, sich mit Deutschland zusammenzutun. Aus Deutsch-Österreich, was es nach dem Krieg war, wurde dann die Republik Österreich mit einem Verfassungsartikel, in dem drin stand, ein Zusammenschluss mit Deutschland ist verboten oder kann nicht gemacht werden. So, und nun kommt es zur Aufteilung des Osmanischen Reichs. Und da können wir uns natürlich vorstellen, sind die Griechen nun wiederum am Start. Ja. Und die kriegen jetzt große Teile, also das, was sie haben wollen, im Grunde genommen kriegen sie erstmal.
Aber nicht aus Thrakien.
Na Moment, es geht erstmal nur darum, was sie auf dem Papier kriegen und was sie sozusagen beanspruchen. So, und wir wissen ja aus der Geschichte, irgendwann wird die Türkei gegründet, die Republik mit Kemal Atatürk. Und du hast jetzt die Situation, dass du auf der einen Seite einen nationalistischen General hast, nämlich Kemal Atatürk, der war Generalinspekteur des Heeres im Mai 1919, der sagt, wir können das nicht zulassen, dass aus diesem riesigen Osmanischen Reich im Grunde genommen ein bisschen mehr als Anatolien übrig bleibt. Das kann irgendwie nicht sein. Und auf der anderen Seite hast du die Griechen mit der Megali-Idea, also mit dem Versuch, überall dort, wo Griechen leben, und wenn du in die Antike zurückgehst, dann lebten in Ostthrakien Griechen, das sozusagen wieder zurückzuholen, und damit war der Kriegsgrund gegeben. Im Grunde genommen war der letzte Tropfen, der das dann zum Überlaufen brachte, das berühmte Fass, der Vertrag von Sèvres, also die Alliierten kontrollieren nicht nur die Aufteilung des Osmanischen Reiches, sondern auch noch das restliche Osmanische Reich. Also die waren auch nicht mal unabhängig. Das heißt, das war im Grunde genommen die Totalbestrafung für die Teilnahme an der Seite Deutschlands im Ersten Weltkrieg. Mhm. So, und der türkische Befreiungskrieg, der so heißt der aus türkischer Sicht, unter Kemal Atatürks Kommando, ging natürlich gegen Griechenland und Frankreich. Die Griechen wurden von Frankreich unterstützt. Und sie bekamen zudem noch Griechen, also mit Großbritannien und Italien, die waren auch noch dabei, die unterstützen in diesem Krieg auch. Insofern beginnt dort ein wirklich furchtbar blutiger Krieg. Und am Schluss, wenn also die türkische Republik dann gegründet wird und im Grunde genommen der Krieg beendet ist, kommt es zu dem, was ein Trauma ausgelöst hat, nämlich
Vertreibungen, ne?
Man hat es vorsichtig Umsiedlung genannt. Das war das genau, was du sagst. Das war eine Vertreibung der griechischen Menschen aus der Türkei und der türkischen Menschen aus Griechenland. Mit vielen Toten, mit viel zerstörten Synagogen, mit viel zerstörten Gotteshäusern auf beiden Seiten. Und dieses Ergebnis ist im Grunde genommen eine brutale, wirklich brutale Vertreibung der jeweils nicht mehr erwünschten Minderheiten in den jeweiligen Ländern. Und im Grunde genommen, wenn die Griechen jetzt mit ihrer Megalidea da stehen, dann sagen sie, die von den Griechen seit 3000 Jahren besiedelte Küste Kleinasiens ist endgültig verloren. Das heißt, es ist genau das Gegenteil von dem gemacht worden oder erreicht worden, was beabsichtigt war. Das hat man ja oft in der Geschichte, dass das Ergebnis genau das Gegenteil des Zieles ist. Und in diesem Falle war das auch so. Und es wird die Republik Türkei gegründet mit Kemal Atatürk an der Spitze und mit dem Versuch, diese Türkei an die Moderne anzuknüpfen, was ja auch großenteils gelungen ist, aber dann bis in unsere Tage hinein immer wieder von sehr starken Rückschritten und Rückschlägen gekennzeichnet ist. Und auch das Verhältnis zwischen Griechenland und der Türkei ist nicht besonders gut. Das kann man festmachen am Streit um Zypern. Ja. Den werden wir irgendwann auch nochmal machen, weil die Griechen beanspruchen das, weil dort viele Griechen leben und die Türken sagen, das ist sozusagen das blaue Vaterland, also die Verlängerung des türkischen Festlandes nach Zypern.
Die Zyprer sagen, lasst uns einfach in Ruhe und lasst uns unabhängig sein.
Ja, aber das machen sie. Es hat dann ja auch einen Krieg gegeben, 1974. Und es gibt dann immer wieder Streit um irgendwelche Gasvorkommen, die dann der jeweils andere für sich beansprucht. Und es könnte jetzt sein, insofern will ich auch gerne einen kleinen Hoffnungsschimmer sozusagen am Schluss anmalen. Nach dem Erdbeben in der Türkei, das letzte große Erdbeben, da hat die erste Hilfe, die kam aus Griechenland. Und da hat tatsächlich auch Erdogan gesagt, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das wird das Verhältnis zwischen diesen beiden Staaten sicher verändern. Und das wäre tatsächlich wirklich auch gut, weil wir müssen einfach mal sagen, das sind beides NATO-Mitglieder. Wir sind mit der EU und den Griechen zusammen und wir hängen im Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland immer mittendrin. Das heißt, wir können mit all den anderen Schwierigkeiten, die wir zurzeit haben, nicht auch noch daran Interesse haben. Das heißt, es ist gut, wenn sich seit jetzt ungefähr einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, dieses Verhältnis wieder etwas entspannt hat und die antike Großmacht Griechenland und die einstige mittelalterliche Großmacht Türkei reduziert sind als, ich sag mal, normale Staaten und sich dann entsprechend auch normal verhalten könnten.
Problem ist, dass wir alle, also der Rest der NATO, der Rest der freien Welt, dass wir kein Interesse daran haben können. Das weiß natürlich auch türkischer Autokrat Erdogan. Und wenn der mal wieder innenpolitische Probleme hat, dann ist eins der ersten Ziele, was er nach außen attackieren wird, natürlich Griechenland. Also der hat die Kurden und der hat die Griechen. Das sind so die zwei Sachen, auf die er als erstes geht, wenn innenpolitisch irgendwas nicht läuft.
Ja, aber seine Leute haben das gemerkt, wer da geholfen hat. Und sie haben gesehen, welche Hilfe zuerst ankam und welche Sprache da gesprochen wurde bei den Helfern. Also das ist schon rübergekommen, dass das Griechen waren. Und insofern kann man da nicht mehr so leicht drauf rumreiten, wie bei den Kurden zum Beispiel. Da sind natürlich viele Türken mit dabei. Aber bei den Griechen glaube ich jedenfalls, dass es sich jetzt so ein bisschen verändert hat.
Dein Wort in
Gottes Gehörgang.
In Zeus Ohr. Dein Wort in Zeus sein Ohr. Matthias von Helfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 20. Mai 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.